Warum soll ich mein Geld überhaupt investieren? Viele würden an der Stelle sagen, das ist eine reichlich dumme Frage, weil wenn ich das Geld nicht investiere, dann liegt es rum oder ich habe es irgendwo im Garten vergraben, dann bringt es mir ja überhaupt nichts. Wenn wir uns mal anschauen, wie in Deutschland das Vermögen so verteilt ist oder besser gesagt, wie es angelegt ist, dann merkt man sehr schnell, dass es doch eine ziemlich relevante Frage ist und über die wollen wir dann heute auch sprechen. Wenn man in diese Statistiken schaut, dann sieht man, dass ungefähr 40% der Gelder von Deutschen angelegt ist auf dem Girokonto, auf Sparkonten, Termingeldern oder sogar als Bargeld gehalten wird. Und dann kommen nochmal 30% obendrauf, die liegen in klassischen Versicherungsprodukten. Und damit sind ja fast 3/4 der Gelder eigentlich gar nicht richtig investiert, nach unserer Definition. Wenn man sich Bargeld und Girokonto anguckt, dann liegt es tatsächlich sogar nur rum, weil es wirklich gar nichts bringt. Und ja, wir sprechen von Investitionen vor allen Dingen dann, wenn wir vom Aktienmarkt sprechen, also Investitionen in Aktien. Und nur jeder 5. Deutsche ist investiert überhaupt in Aktien. Also ein sehr relevantes Thema. Warum sollte ich investieren? Warum speziell auch in Aktien, auch wenn vielleicht immer noch viele Berührungsängste da sind? Darüber sprechen wir heute.
Klug anlegen. Klartext zur Geldanlage.
Wir, das sind Professor Dr. Stefan May, Leiter Anlagestrategie und Produktentwicklung. Hallo Stefan.
Hallo Arndt. Und Arndt Kussmann, Leiter Investmentkommunikation und Finanzanalyse.
Ja Stefan, für den einen oder anderen erstmal vielleicht etwas irritierendes Thema, aber wir gehen gleich mal an der Stelle rein, wo ich gerade angefangen habe. Ja, man kann vielleicht fast schon sagen, die Angst oder die Zurückhaltung der Deutschen bei Aktien, was würdest du denn sagen, wo kommt denn das eigentlich her?
Ja, gar nicht so einfach auszuloten, woran das letztlich liegt. Es wird ja immer genannt, die spezielle, ganz spezielle Risikoaversion der Deutschen wird auf alle möglichen Gründe zurückgeführt. Ich sehe einen Hauptgrund, ohne das sozusagen Alleinvertretungsanspruch anmelden zu wollen, aber einen Hauptgrund sehe ich eigentlich in der deutschen Geschichte. Also ich meine speziell den Zweiten Weltkrieg. Man muss sich ja klar machen, 1945 war alles zerstört, ganz Deutschland war im Grunde am Boden und es musste alles neu aufgebaut werden. Und es wurde vor allen Dingen mit Hilfe des Bankensystems und mit Hilfe von Krediten neu aufgebaut. Und für die Anleger bedeutet das, dass sie eigentlich nie die Gelegenheit hatten, wie das zum Beispiel die Amerikaner hatten, die Briten hatten, die Schweizer auch und auch die Franzosen beispielsweise, nämlich ununterbrochen über viele, viele Jahrzehnte, ja manchmal sogar Jahrhunderte hinweg, beobachten zu können, wie gut sich Aktienmärkte entwickeln. Ja. Diese Erfahrung fehlt eigentlich den deutschen Anlegern. Ja. Und trotzdem hat sich ja doch so vor 20, 30 Jahren sozusagen begonnen, ein zartes Pflänzchen sich zu regen, nämlich ein Pflänzchen der Aktienkultur. Und das ist aber, ich möchte fast sagen, brutal zertreten worden durch einen Kardinalfehler unserer Branche. Ich erinnere an den Jahrtausendwechsel, also vor über 25 Jahren. Dort waren ja Aktien angesagt. Aber man hat einen Riesenfehler gemacht, indem man die Leute im Grunde fast möchte ich so sagen, den Leuten eingeredet hat, Aktieninvestment bedeutet den Kauf von Einzeltiteln. Ich erinnere an die Erstemission der Telekom. Ich erinnere an den neuen Markt und. Und aus Portfolio-Management-Sicht ist es eine Todsünde, sowas zu tun, statt die Anleger in ein breites Portfolio zu investieren oder investieren zu lassen, hat man ihnen eingeredet, Aktieninvestment gleich Kauf von Einzeltiteln.
Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber anfangs hat das ja noch super geklappt. Ne? Also die erste Telekom-Emission war ja im Prinzip, ich meine, ich war noch selber dabei, ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber die hat ja wunderbar funktioniert. Aber was wahrscheinlich besonders perfide ist, weil da haben die Leute dann Blut geleckt, sage ich mal lapidar, und dann die zweite und dritte Tranche war schon nicht mehr so erfolgreich. Ne? Und dann hat es eigentlich noch mehr Leute eigentlich erwischt,
Ich gehe sogar so weit zu sagen, selbst wenn es geklappt hätte, wäre es ein Fehler gewesen.
Nee, das ist
weil
klar.
Irgendwann knirscht es im Gebälk. Und das Problem war ja, die Märkte sind dann eingebrochen. Es gab ja den 2000er Crash, den berühmten Dotcom-Crash. Und die Leute haben im Grunde dann den Markt verantwortlich dafür gemacht, dass sie große Teile ihres Vermögens verloren haben und teilweise bis heute sich davon nicht mehr erholt haben. Ja, während breit investierende Anleger haben sich nach 4-5 Jahren waren die wieder auf Null und nach 6-7 Jahren sogar wieder im positiven Bereich. Ja. Das ist das Problem, dass man im Grunde also einmal die fehlende Aktienkultur im Sinne einer langen Anschauung, einer langen Historie, die dann und die erwachende Aktienkultur wurde wirklich durch einen, ich glaube, das müssen wir unserer Branche auch angreifen, durch einen ganz, ganz handwerklichen Fehler das in der Beratung zunichte gemacht. Ich erinnere daran, die Telekom wurde ja sogar als Volksaktie, das muss man sich immer vorstellen, als Volksaktie in der Bildzeitung.
Sehr prominent beworben, auch damals sehr beliebt, ja. Manfred Krug und so weiter und so fort. Da ist viel Porzellan zerschlagen worden, da bin ich auch bei dir. Und du hast am Anfang ja schon kurz angedeutet, dass es vielleicht auch was mit dem Deutschen an sich zu tun haben könnte und bist dann auf diesen Punkt gekommen mit dem Zweiten Weltkrieg und des Bankensystems sozusagen. Das ist ja jetzt ein sehr sachlicher Grund. Wenn ich nochmal auf den Deutschen an sich zurückgehe und mir nochmal eher so ein psychologisches Feld da suche, das ist was ich auch immer noch wahrnehme oder auch teilweise sogar wirklich auch noch in Kundengesprächen so spüre, ist, dass wenn du in der Geschichte noch weiter zurückgehst, also Richtung Erster Weltkrieg und wir über so Sachen sprechen wie Währungsreform, Hyperinflation, dass das möglicherweise auch immer noch nachwirkt. Das wird ja auch durchaus in den Medien immer noch hier und da mal transportiert. Da bin ich mir selber ehrlich gesagt immer nicht so ganz schlüssig, ob das noch ein Grund sein kann letzten Endes. Ich meine, hier sprechen wir ja nun wirklich schon von mehreren Generationen, die das zurückliegt. Glaubst du, das wird ja, da gibt es ja auch einen anglizistischen Begriff sogar für, die typische German Angst, ja, die bezieht sich nicht nur auf die Geldanlage, aber die wird ja auch immer gerne bei der Aktienanlage verwandt. Ist das ein Faktor noch für dich oder würdest du sagen, das hat sich ausgeschlichen?
Also ich glaube, dass diese Erfahrungen, Währungsreformen und dergleichen Dinge mehr, dass die nachwirken, davon bin ich wirklich überzeugt. Also auch diese Fixiertheit auf Inflationsfreiheit beispielsweise. Ich glaube, kaum eine Volkswirtschaft ist mehr darauf erpicht oder kaum eine Bevölkerung ist mehr darauf erpicht, wirklich, dass wir geringe bis keine Inflationsraten haben. Ich glaube, das wird dadurch sehr gut erklärt. Was ich nicht glaube, ist, dass es damit zu tun hat, dass die Leute so aktienavers sind. Denn man muss ja sehen, die Leidtragenden von Währungsreformen waren ja gerade nicht die Aktienanleger, sondern es waren die Anleger, die Staatsanleihen gekauft haben, damals oder auch Grund- und Bodenanleihen, die damals begeben wurden. Und die wurden plötzlich auf Null gestellt. Die haben ihr ganzes Vermögen verloren. Ich hatte selbst in meiner Laufbahn mit einer Kundin zu tun, im weitesten Sinn mit einer Kundin, einer sehr vermögenden Kundin. Für die war genau aus dem Grund die Aktienanlage die einzig risikolose Anlage, weil sie gesagt hat, ihre Familie über Generationen zurück hat mehrmals in der Geschichte ihr ganzes Geld verloren durch Staatsanleihen, aber nicht durch Aktien. Denn durch eine Aktie bin ich ja Eigentümer eines Unternehmens oder Teilmiteigentümer eines Unternehmens. Ja, aber da können wir jetzt lang drüber resonieren, woran es letztlich liegt. Ist ja auch nicht unser Thema unbedingt. Ne?
Ja, das stimmt. Psychologie ist immer ein interessantes Feld. Trotzdem interessant, dass du sagst, also das Beispiel deiner Kundin da, das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Menschen gibt, die so denken. Aber lass uns doch mal tatsächlich nochmal auf den Punkt kommen, ja, warum denn jetzt wirklich Aktien? Also für manche Leute, das liegt das letzten Endes auf der Hand, für viele aber eben auch nicht. Was ist denn dein stärkstes Argument pro Aktie?
Warum investieren? Warum investieren in Aktien? Ich würde auf zwei Ebenen argumentieren wollen. Nämlich einmal gesamtwirtschaftlich, volkswirtschaftlich. Die Aktie ist nun mal die unmittelbarste Möglichkeit, sich am Reichtum, am Wohlstand einer Volkswirtschaft, einer Gesellschaft zu beteiligen. In einem internationalen Kontext würde es heißen, ich beteilige mich am Reichtum, an der Prosperität der Weltwirtschaft. Warum ist es so? Weil ich mit einer Aktie in Unternehmen investiere. Haben wir schon besprochen. Ich beteilige mich ja, ich wäre Inhaber, Mitinhaber eines Unternehmens. Und was gerne vergessen wird, vor allen Dingen von der Politik gerne vergessen wird, ist, die Unternehmen sind der einzige Ort, an dem Werte geschaffen werden. Jeder Wert, den wir in der Gesellschaft haben, wird in Unternehmen geschaffen. Beachte bitte meine Wortwahl, Arndt. Ich sage nicht Unternehmer, sondern ich sage Unternehmen. Und in Unternehmen sind im Arbeitnehmer und Unternehmer gemeinsam vereint und produktiv vereint. Ja. Also die gesamte Wertschöpfung findet in Unternehmen statt. Und mit Aktien kann ich mich unmittelbar daran beteiligen. Das ist da die gesellschaftliche Grund, könnte man sagen. Und sagen wir, aus der engeren Perspektive des Anlagemanagements gesehen, würde ich sagen, Aktien sind einfach letztlich die lukrativste Anlageform. Ja? Mhm. Der Grund ist der, den ich jetzt besprochen habe, dass eben alle Wertschöpfung letztlich in Unternehmen stattfindet. Die Renditen, die Wertentwicklung aller anderen Anlagen, seien sie auch noch so Hybrid und Derivat oder was auch immer, muss sich letztlich aus Aktien ableiten, aus der Wertschöpfung, die in Unternehmen stattfindet. Und von daher ist es letztlich auch, und das zeigt ja auch die Historie, ist es letztlich die lukrativste Anlageform. Aber natürlich auch eine Anlageform mit einem relativ hohen Risiko, weil damit ja unternehmerische Risiken verbunden sind. Also Risiken darf man ja in dem Kontext natürlich nicht außer Acht lassen.
Ja, und da wollen wir ja heute auch auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, würde ich sagen. Thema Risiko darf nicht unterschlagen werden. Wichtiger Punkt. Du hast jetzt die Aktien angesprochen und bist nochmal auf die Unternehmen eingegangen. Eigentlich ist es für mich fast ein bisschen überraschend, dass das eben bei vielen Menschen noch gar nicht so stark angekommen ist. Ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr stark pauschalisieren oder hier Stereotypen aufbauen, aber der Deutsche ist ja an sich auch immer sehr gerne ein Zinsjäger. Ja, also wenn es um festverzinsliche Angaben geht, dann gibt es das berühmte Tagesgeldhopping und wo kann ich so am meisten rausschlagen. Aber letzten Endes dann zu sagen, okay, ich springe dann einfach nochmal eine Anlageklasse weiter auf die Aktie, das ist noch nicht so weit verbreitet. Du hast gerade die Renditestärke angesprochen. Wenn man über ganz lange Zeit reinguckt, dann ist ja eine vernünftige Größenordnung, mit der man so operieren kann, die sich aus der Historie ergibt, auch so rund 8% im Durchschnitt wohlgemerkt. Du hast das Risiko schon angesprochen. Die 8% gibt es natürlich nicht jedes Jahr, sondern dann eben auch mit Höhen und Tiefen. Und im Schnitt ergeben sich dann die 8%. Und das ist an sich ja ein wahnsinnig mächtiges Argument, aber möglicherweise ist das, was eben an Risiko mitschwingt, eben bei vielen Deutschen noch eben zu stark oder erzeugt zu viel Ängste, als dass man da dann beherzt zugreift. Denn man bleibt dann letzten Endes lieber bei dem, was man kennt, festverzinslich, da weiß ich, da lege ich im Zeitpunkt A an und kriege am Zeitpunkt B auch genau das zurück, was ich letzten Endes eingesetzt habe. Aber das ist schon, ja, an sich ist es schon ein bisschen, macht es einem immer mal wieder etwas perplex. Ich habe noch einen Punkt, den würde ich gerne mit dir hier noch diskutieren. Stefan, die 8% sind ja eine gute Orientierungsgröße, haben wir jetzt gesagt. Die kann man auch als Fixpunkt letzten Endes nehmen, was man, wenn man langfristig Geld anlegt und breit gestreut, auch erwarten kann. Aber aus der Praxis heraus sind wir immer wieder mal mit Fragen konfrontiert, auch auf Kundenveranstaltungen. Die verweisen darauf, dass wir die letzten Jahre ja jetzt auch extrem gut gelaufen sind. Wir sind ja überdurchschnittlich gelaufen, über 8%, auch mit einer breiten Anlage. Ist es dann nicht jetzt sehr wahrscheinlich, dass wir jetzt auch mal unterdurchschnittlich laufen und dass es dann vielleicht ein Grund sein könnte zu sagen, wenn ich jetzt investieren will und ich bin sogar bereit, auch in Aktien zu investieren, ich warte lieber nochmal ab. Was würdest du sozusagen als Forscher und Wissenschaftler aus statistischen Gründen dazu sagen? Also ich finde es ehrlich gesagt nicht so einfach, dem wirklich immer direkt was entgegenzuhalten, weil natürlich ist es so, du kannst ja nicht dauerhaft immer überperformen. Irgendwann gibt es natürlich die Durststrecke.
Ja, ich würde sagen, der Kasus Knaxus in der Argumentation ist das Wörtchen könnte. Natürlich kann ich nicht ausschließen, niemand kann ausschließen, dass die Märkte auch mal über längere Phasen, so was haben wir auch gesehen, unterdurchschnittlich performen. Eine Wertentwicklung machen, die einfach unter den 8% liegt, auch über einen längeren Zeitraum hinweg. Ja. Nur die aktuelle Entwicklung ist niemals dafür ein Grund. Ja, weil das würde ja bedeuten, man hat eine Möglichkeit, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für die Zukunft zu prognostizieren, wie die Aktienmarktrendite sein wird. Ne, so nach der Devise, wenn wir in den letzten 3 bis 5 Jahren eine überdurchschnittliche Performance hatten, dann müssen die nächsten Jahre schlechter laufen. So nach der Devise, wie es ja auch in der Bibel steht, 7 fette Jahre und 7 magere Jahre. So funktionieren die Märkte leider nicht. Das ist schwer zu verstehen. Es gibt schon sowas wie das im Fachjargon heißt, Regression to the Mean, also sozusagen den Trend hin zum Mittelwert, aber der ist nicht kalkulierbar. Der ist nicht kalkulierbar so nach der Devise, jetzt habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nach unten geht und die Performance entsprechend schlechter wird. Sodass ich, du hast ja direkt gefragt, ob es eine gute Idee sein könnte, zu sagen, jetzt warte ich lieber mal ein bisschen, weil es so toll gelaufen ist, also das Jahr 25 und auch das bisherige Jahr 26 wirklich exzellent gut gelaufen. Aber kein Mensch kann ausschließen, dass es nicht genauso gut weitergeht oder mit den 8% weitergeht. So wie auch niemand ausschließen kann, dass es im nächsten Jahr um 20% nach unten geht. Ja. Das ist eben der Aspekt des Risikos, der getragen werden muss, der akzeptiert werden muss. Ja. Und diese 8%, von denen du gesprochen hast, das ist auch ein Punkt, den ich noch gerne loswerden möchte, weil ich glaube, der ist ein wichtiger Aspekt. Das ist nämlich auf der einen Seite eine empirische Beobachtung. Ne, da gibt es unterschiedlichste Methoden, über Langfristhistorien zu gucken, rollierende Zeiträume und so weiter. Man nimmt hier nicht einfach nur Durchschnitte der Vergangenheit, ne, sondern man eruiert es ein bisschen diffiziler. Und es gibt aber auch ein theoretisches, ein ökonomisches Argument dafür, was ich schon angesprochen habe, nämlich letztlich ist es unternehmerische Rendite. Und zwar Nominalrendite, die erzielt werden muss, damit Unternehmertum sich überhaupt lohnt. Also es gibt sozusagen sowohl eine ökonomische Argumentation für eine positive unternehmerische Rendite, als auch wird es empirisch richtig beobachtet. Mit den 8%, ob es jetzt dann letztlich 7% sind oder 8% oder 8,5, das weiß letztlich nur der liebe Gott. Ja.
Ja, du hast gerade das Beispiel gemacht mit, vielleicht kommt auch jetzt irgendwann mal wieder ein Jahr oder es wird de facto kommen, kann man ja sagen, mit -20%. Wir haben auch schon mal -30% gesehen. Das ist alles schon mal vorgekommen, kommt zum Glück nicht so oft vor, aber es gehört letzten Endes mit zum Börsengeschäft dazu. Das ist ja das, was viele Menschen dann auch erstmal so abschreckt. Ne? Wenn die also mitbekommen, entweder haben sie selber schon mal drin gesteckt oder sie bekommen es halt irgendwie mittelbar mit durch Schlagzeilen und so weiter und so fort. Das schreckt halt viele Leute ab. Aber da steckt aus meiner Sicht manchmal auch so ein bisschen so eine Null- oder Eins-Denke hinter. Ne? Wenn wir appellieren und sagen, bitte in Aktien investieren oder Aktien zumindest mal nicht ausschließen, dann bedeutet es ja nicht, alles in Aktien zu investieren, sondern es ist also auch völlig redlich und gut, es in Teilen zu tun. Also die meisten Menschen tun das. Ne? Also auch aus unserer Kundenerfahrung heraus, Stefan, muss ich dir nicht erzählen, die wenigsten Menschen haben 100% Aktienquote in ihrem liquiden Vermögen. Und das ist also schon wirklich eher die Ausnahme. Die Dame, die du zitiert hast, die hat vielleicht 100% Aktien, aber das ist wirklich die Ausnahme. Und als Gegengewicht nutzt man halt idealerweise Anleihen. Und die sind festverzinslich, die geben in der Regel auch noch mehr her. Das ist der Unterschied zu festverzinslich, Tagesgeld, Sparbuch, Girokonto. Da gibt es meistens nur so einen Bodensatzzins. Bei Anleihen hat man noch ein bisschen mehr Renditechance, aber auch eine wesentlich größere Stabilität. Und dann kann man sich sozusagen eine Balance suchen, die letzten Endes passt. Ja, also das finde ich nochmal ganz wichtig, sich klar zu machen. Also 100% Aktien ist in den seltensten Fällen eine Lösung. Jeder muss letzten Endes in sich selbst hineinhorchen, gucken, wie viel Risiko vertrage ich. Das ist eigentlich, die entscheidende Frage bei der Gewichtung, die man am letzten Ende trifft. Wie viel Prozent Aktien, wie viel Prozent Anleihen sollen es sein? Viele Menschen machen das in Deutschland leider noch ja anhand der Prognose, wie der Aktienmarkt weiterläuft. Dann nehme ich Aktien runter, wenn ich denke, es läuft schlecht. Das ist keine gute Idee und ist auch keine gute Idee zu gucken, wo die Börsen sich im Moment befinden. Sind sie weiter oben, sind sie weiter unten? Und soll es wirklich an der Risikomentalität ja letzten Endes ausmachen. Und wenn du dann 20% Aktien hast nur oder 30, ist auch völlig okay, weil im Mix mit Anleihen kommt da unterm Strich immer noch mehr Rendite bei raus, als wenn ich vielleicht nur ein halbes oder ein Prozent bekomme auf meinem Sparbuch. Damit kann ich die Inflation halt überhaupt nicht reinholen.
Klar, auch mit einer Aktienquote von 30-40% bin ich an den Finanzmärkten investiert. Ja, und ich kann nur unterstreichen, was du jetzt formuliert hast, Arndt, nämlich, dass es eine ganz, ganz elementare Entscheidung ist. Das, was manchmal so lapidar Risikotragfähigkeit genannt wird, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn es verträgt nicht jeder und nicht jede 100% Aktienquote. Was heißt nicht vertragen? Es heißt, dass die schlagend werdenden Risiken, und die werden irgendwann mal zuschlagen, ja, die werden dann nicht ausgehalten. Und dann wird unter Umständen das gemacht, was das Allerschlimmste ist, nämlich in der Not, aus Panik, warum auch immer, genau verkauft und dann in der Regel zur Unzeit. Also ich kann nur sagen, ich sage sogar immer, das ist eigentlich die vornehmste Aufgabe jedes Kundenberater, jeder Kundenberaterin, nämlich auszuloten, was ist die richtige, die angemessene Aktienquote für den Kunden. Und das hat eben zwei Aspekte. Das hat einmal einen ökonomischen, einen materiellen Aspekt. Ja, es verträgt einfach von seiner finanziellen Ausstattung her, von seinem Vermögen, von seinem Einkommen her, verträgt nicht jeder Mann und jede Frau 100% Aktien, kann nicht die möglichen Verluste dann auch wirklich aushalten. Ja, das ist mal das Objektive, aber daneben gibt es halt auch das Subjektive, das Mentale, und da sind die Menschen total unterschiedlich. Also ich hatte es mit Leuten zu tun, mit Kunden zu tun, die denen war es fast egal, wenn die Aktienkurse mal 10%, 20%, 30% rauf und runter sind. Ja, und andere konnten nicht schlafen, wenn sie ein Minuszeichen auf dem Depotauszug gesehen hat. Das muss man auch berücksichtigen und das muss in Einklang gebracht werden. Es gibt Leute, die müssen teilweise vor sich selbst geschützt werden. Die haben eine extrem hohe subjektive Bereitschaft, Risiken einzugehen, vertragen es aber materiell eigentlich gar nicht. Und umgekehrt gibt's Leute, die vertragen das eigentlich locker, können es aber mental nicht leisten.
Und ja, wollen es dann auch nicht leisten.
Der Engpass ist immer, na, da gilt eben der Engpassfaktor. Also da, wo die Quote haben, die Risikotragfähigkeit am geringsten ist, das muss dann eben die Quote bestimmen. Also es ist extrem, ganz extrem wichtig. Ich wollte ja nicht den Eindruck erwecken, dass 100% Aktienquote immer für jeden angemessen sind.
Weit gefehlt. Ja. Den Eindruck hast du nicht vermittelt, aber ich finde, es ist durchaus landläufig mal so, dass dieser Eindruck so ein bisschen entsteht, oder das ist meine Wahrnehmung, dass manche Leute das dann gleich so verstehen, dass das so ein alles oder nichts Ding ja letzten Endes ist. Und das, was du gerade sagst, dass Leute mit viel Geld oder vermögendere Kunden eben tatsächlich, die eigentlich materiell gesehen könnten, aber trotzdem etwas averser sind, das erleben wir ja in unserer tagtäglichen Praxis auch relativ oft. Man sollte meinen, der jetzt, sagen wir mal, viel angespart hat, auf der hohen Kante, der verträgt dann in irgendeinem statistischen Zusammenhang wahrscheinlich mehr Risiko. Das kann man auch nicht sagen. Also es gibt genügend Menschen hohen Kante, die sagen, irgendwie 20% Aktien sind für mich irgendwie das Maximum.
Es geht wirklich in beide Richtungen. Also es gibt wirklich Fälle, in denen, wie ich schon gesagt hatte, die vor sich selbst geschützt werden, was ja letztlich heißt, sie wollen mehr Aktien von ihrer Subjektivität her, mehr Aktien haben, aber vertragen es eigentlich materiell gar nicht. Ja, aber es geht eben auch in die andere Richtung. Und ein bisschen sind wir vielleicht auch selber schuld mit unseren Vorträgen und so weiter, weil wir ja auch immer, das sei jetzt auch im Podcast, wir brechen natürlich eine Lanze für die Aktie. Und dafür stehe ich auch dahinter stehe ich auch. Nur wir müssen eben uns hüten davor, jetzt zu sagen, dann ist eigentlich 100% Aktienquote immer das Vernünftigste für alle. Ja, also fällt mir jetzt, weil du es ansprichst, fällt mir das jetzt wirklich ein. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Kunden, der gesagt hat, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann muss ich sagen, wäre doch eigentlich 100% Aktienquote genau das Richtige. Und ich habe zu ihm wirklich gesagt, unterschätzen Sie nicht, was los ist, wenn die Märkte wirklich mal nach unten gehen. Dann zeigt sich nämlich das, was wir so lapidar Risikotragfähigkeit nennen. Und es muss unbedingt vermieden werden, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Es muss unbedingt vermieden werden, dass die Menschen dann rausgehen, die Anleger rausgehen aus dem Depot in Panik oder noch schlimmerweise das Geld wirklich objektiv benötigen, weil sie ein Haus geplant haben und so weiter und so fort. Das darf nicht sein, ja. Ich habe hier mir so eine kleine Faustregel zurechtgelegt, ja.
Faustregel ist immer gefährlich, Stefan. Jetzt bin ich gespannt.
Ja, aber trotzdem wäre es jetzt einmal los, ja. Was sozusagen die materielle Risikotragfähigkeit anbelangt. Nicht das Subjektive, ja. Das muss ausgelotet werden in tiefen Gesprächen, ja. Aber das Materielle, bitte ich zumindest, wenn mich jemand um Rat fragt, dann bitte ich einfach, sich die einfache Frage vorzulegen. wenn die Aktienmärkte oder mein Depot um 40% an Wert verliert, kann ich dann weiterleben wie bisher? Wenn dann die Antwort ja ist, ich kann weiterleben wie bisher. Ärgert mich zwar, dass ich 40% weniger am Depotauszug habe, dann sage ich, dann vertragen Sie auch die Aktienquote, weil die Märkte werden sich wieder erholen.
Ja, das ist so eine Größenordnung, die wir in der Historie so im schlimmsten Fall auch tatsächlich mal erlebt haben. Ne? Du hast die Tech-Blase schon erwähnt. Jahrtausendwende.
Ja, ich denke, das ist ja auch mal drüber, aber.
Ja, ticken so, drüber. Ja. 2008er Weltwirtschaftskrise waren wir, glaube ich, breit gestreut auch noch noch etwas weiter drunter. Aber wir haben uns eben vergleichsweise dann im Gegensatz zu einzelnen Märkten oder einzelnen Aktien, die sich nie wieder erholen, hat sich der globale Markt dann schon auch innerhalb weniger Jahre, sage ich mal, dann wieder erholt. Ja, was viele Menschen dann irgendwie auch nicht glauben können. Aber wenn man sich die harten Zahlen anguckt, ist es dann letzten Endes auch so.
Sensationell schnell hat er sich gerade in der Finanzmarktkrise 2008, ne, hat sich der Markt ja geradezu sensationell schnell erholt. Also ich kann mich wirklich noch daran erinnern, dass also uns Leute wirklich angerufen haben im Grunde und gesagt haben, also jetzt ist doch die Welt eine ganz andere, jetzt müsst ihr doch mal überdenken und. Ihr könnt ja immer davon ausgehen, dass sich die Märkte erholen und so weiter und trotzdem. Es war bisher immer so und ich kann es nur wiederholen, es gibt da ökonomische Gründe dafür.
Na, wir sprechen ja jetzt hier immer schon so ein bisschen über Einzelaktien und über breite Streuung, so als zwei Möglichkeiten, in Aktien anzulegen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass natürlich die Aktie nicht bedeutet Aktie um jeden Preis oder egal, Hauptsache Aktie, weil wenn es dann eben nur eine Aktie ist ja ein Extrem, das macht auch niemand, glaube ich, sein Geld in einer Aktie anlegen. Aber eben halt auch nur einige wenige, von denen man denkt, ja, da kenne ich mich irgendwie ganz gut aus, ich kenne das Unternehmen, vielleicht arbeite ich auch da, ja, ich habe irgendwie Mitarbeiteraktienstock oder so, ist auch immer gefährlich, dass man sozusagen sich darauf verlässt. Das ist eben nicht das, was wir meinen. Ne? Was wir meinen, ist eben wirklich eine breite, weltweite Streuung, nur so klappt es dann auch wirklich mit der Weltwirtschaftskraft, die ich dann letzten Endes anzapfe mit so einem Depot. Nur dann habe ich halt auch, ja, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch formuliere, aber ich würde sagen, schon fast schon die Gewissheit, dass es dann am Ende auch wieder nach oben geht, wenn ich Zeit habe. Zeit ist halt ein ganz entscheidender Faktor. Du hast gerade die Menschen angesprochen, die es materiell zwar können, aber eben emotional Schwierigkeiten mit der Aktienanlage haben. Da würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich verträgt schon am Ende, wenn genügend Zeit da ist, das Geld auch anzulegen, fast jeder oder jede auch eine gewisse Aktienquote und auch wenn sie etwas geringer ist, weil der Faktor Zeit heilt halt ganz viel. Und wenn ich eben mal mindestens 5 Jahre mitbringe, je länger ich dann anlege, umso wahrscheinlicher oder umso kalkulierbarer werden die 8%, von denen wir da ja gesprochen haben. Und dann, ich will nicht davon sprechen, dass Aktien dann eine sichere Anlage sind. Ja, das ist ja, da würde mir jede Rechtsabteilung auf die Finger hauen. Aber es ist, am Ende, glaube ich, kann man behaupten, es ist viel sicherer als viele denken, wenn man eben längere Zeit mitbringt. Das ist, glaube ich, was hier auch als Botschaft dann auch nochmal so stehen bleiben kann. Ne? Also das Thema Sicherheit verbinden ja viele Menschen mit Aktien überhaupt nicht.
Ja, die Gewissheit der Erholung, da muss man vorsichtig sein. Also ich bin überzeugt davon. Ich habe versucht, ja klarzumachen, dass es ökonomische Gründe dafür gibt, aber es gibt keine, wie soll ich sagen, keine justiziable Garantie. Ja, das können wir nicht aussprechen. Das dürfen wir nicht und können wir nicht. Und so ist auch nicht angemessen, denn es ist unternehmerisches Risiko. Unternehmerisches Risiko per se, also nicht jetzt im Einzelfall, sondern gewissermaßen unternehmerisches Risiko an sich. Und das muss zwangsläufig mit gewissen Risiken verbunden sein. Ja, gut, aber ich würde dir schon zustimmen, dass wer genügend Zeit mitbringt, auf jeden Fall sich überlegen kann und wirklich gut beraten ist, da auch mit einer gewissen Aktienquote endlich mal in den Markt einzusteigen und nicht immer von Festgeld zu springen.
Naja, ich sag mal so, wenn man jetzt sagt, ich bin schon bei dir, Gewissheit ist jetzt natürlich ein sehr gewichtiges Wort auch. Aber wann würde sich auch ein ganz breit gestreutes Portfolio, globales Portfolio überhaupt nicht erholen nach einem 20% oder 30% Rückschlag? Das würde ja bedeuten, dass eigentlich auch nichts mehr erwirtschaftet wird oder es keinen Fortschritt mehr gäbe oder so. Ne? Also dann leben wir ja in einer Welt, die ist jetzt auch nicht unvorstellbar, das muss man ja der Ehrlichkeit halber auch sagen. Aber davon, wer davon ausgeht, der darf eigentlich nicht in Aktien investieren. Ich glaube, so kann man es vielleicht sagen. Weißt, ich sag mal, ob du so weit gehen würdest, aber.
Das, was du jetzt andeutest, ist so. Wer ist für mich der einzige Grund oder wäre das einzige Argument, zu sagen, na, lass mal lieber die Finger von Aktien. Hm. Wenn ich nämlich davon ausgehen müsste, dass die Marktwirtschaft zu Ende geht, und zwar global. Ja, also nicht nur jetzt bei uns, was weiß ich, was man sich in einzelnen Ländern, ja, haben wir ja in der Geschichte gesehen, auch vorstellen kann. Aber global gesehen war die Marktwirtschaft nie tot. Ja. Mhm. Und die Marktwirtschaft ist, wenn ich mir die Emerging Markets anschaue, und nicht nur sozusagen Nabelschau in Deutschland betreibe, sondern einen globalen Blick habe, dann ist die Marktwirtschaft alles andere als am Ende. Sie wird zwar massiv gestört, unter anderem auch von unserem amerikanischen Präsidenten, aber das bedeutet nicht, dass sie keine Resilienz hat und so weiter und so fort. Also, um den Punkt abzurunden, das wäre das einzige Argument, wenn ich gute Gründe hätte, davon auszugehen, dass auf globaler Ebene, ich sag mal, der Kapitalismus stirbt, mal vorsichtiger und vornehmer formuliert, die Marktwirtschaft am Ende wäre. Ansonsten finde ich, gibt es keine Alternative zu in einer angemessenen Quote zu Aktien.
Eigentlich ist das schon ein super Schlusswort, Stefan. Trotzdem nochmal die Frage am Ende, nochmal eine kleine Herausforderung. Die Botschaft von heute in einem Satz, was ist dir am wichtigsten? Was möchtest du den Zuhörern und Zuhörern, was würdest du ihnen mitgeben, wenn du es in einen Satz packen?
Ja, das ist die.
Oder zwei gestatte ich dir vielleicht.
Wollen wir uns ja immer vornehmen, dass auch jeder verpflichtet sich sozusagen in einen Satz nochmal. Wenn Sie alles vergessen haben, lieben Zuhörer, was sollte denn hängen bleiben? Dann würde ich mich dafür entscheiden, zu sagen, es sollte hängen bleiben, dass die Tatsache, dass Sie die Märkte bisher immer wieder erholt haben, und zwar die Anlagen in ein breit gestreutes Aktienportfolio. Das muss man immer dazu sagen, denn für Einzelaktien gilt es ja nicht. Dass sich also ein breit gestreutes Aktienportfolio immer wieder erholt hat, das ist nicht Zufall, sondern es ist ökonomische Notwendigkeit. Das wäre für mich die zentrale Botschaft für heute.
Das sollte man
aber auf jeden Fall. Aber dann bitte, lieber Arndt, du dann bitte auch, ja?
Okay, ich komme hier nicht raus, ohne das auch zu tun. Für mich ist das Thema Risiko, weil eben viele Menschen so, immer noch so risikoavers sind und dann, wir sind ja sehr proaktiv damit, auch die Risiken zu benennen, aber das Risiko auch in ein bisschen anderes Licht zu rücken. Ich würde sagen, mein Hauptsatz ist einfach, richten Sie Ihre Aktienquote an Ihrer Risikobereitschaft oder an Ihrer Risikotragfähigkeit aus. Da kann man einen Punkt machen, nur nochmal zur Erklärung, deswegen ist es erstmal nur ein Satz, aber zur Erklärung, also bitte nicht ausrichten, das steht dann in Klammern mit Ausrufezeichen, nicht ausrichten anhand irgendwelcher Prognosen, wo die Märkte hinlaufen und auch nicht daran ausrichten, ob der DAX gerade bei 25.000 oder bei 15.000 Punkten steht. Das ist letztendlich Anlageentscheidungen, die darauf basieren, sind eigentlich auf Sand gebaut. Es waren drei Sätze, aber oder vier, aber die Kernbotschaft ist die Sache mit der Risikotragfähigkeit. Ja, ich würde sagen, wir haben die Botschaften rübergebracht, Stefan, die aus unserer Sicht wichtig sind heute zum Thema, warum überhaupt investieren und vor allen Dingen, warum in Aktien investieren. Schön, dass Sie zugehört haben. Wir würden uns freuen, wenn Sie das auch in 14 Tagen wieder tun. Im 14-Tages-Rhythmus sind wir hier für Sie da mit wechselnden Themen, entweder zur allgemeinen Geldanlage, aber auch zu aktuellen Themen, je nachdem, was sich an den Börsen gerade so tut. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Sie können uns ganz klassisch als Podcast zuhören, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast und seit neuestem eben auch sehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Schönen Dank und auf Wiedersehen.
Wiedersehen.
Klug anlegen. Klartext zur Geldanlage.